die Astronomen und die Hobbyastronomen stellen sich natürlich die Frage, was war vor dem Urknall? Ja, wir wissen einfach, dass vor 15 Milliarden Jahren dieses Universum, in dem wir leben, mal durch einen Big Bang entstanden ist, so die Theorie.
Arvoitviertler, drei Leid, der Waldviertel-Podcast.
Der Weltraum, die Sonne, unendliche Weiten inmitten des Waldviertels.
Und die schauen wir uns heute an im Astronomischen Zentrum Martinsberg. Und gegenüber sitzt uns heute der Obmann des Vereins, Michael Jäger. Grüß dich, Michael.
Hallo, grüß euch.
Michael, kann man das sagen, bist du ein Sternenjäger?
Naja, schon, aber ich bin ja Kometenjäger, weil primär beobachte ich Kometen.
Ah. Und warum kann man das hier besonders gut?
Ja, Waldviertel hat eine besonders schöne und tolle Lage, gerade für uns Hobbyastronomen. Wir sind da jetzt dazwischen zwei großen Ballungsräumen. Da ist mal Wien mit seiner großen Lichtbelastung, ja, und auf der anderen Seite Richtung Westen haben wir Linz.
Mit der Föst da ganz viel Lichtverschmutzung.
Ja, die Föst alleine ist es nicht, sondern da leben halt wahnsinnig viele Leute. Ja. Mhm. Also Linz ist schon relativ dicht besiedelt und macht doch relativ helle Lichtglocke. Und wir sind genau dazwischen. Und daher ist der Himmel bei uns relativ dunkel, das ist das eine. Das zweite ist, wir haben da rundum viel Wald und wenig Leute, die da leben, viele Bauern, die da Felder bewirtschaften und Holzwirtschaft gibt's da, aber die Lichtbelastung ist da relativ gering, mhm, und dadurch können wir besonders gut die Sterne beobachten.
Mhm. Also Waldviertel hat echt so viel zu bieten, das ist mir, wird man wieder bewusst von, ja, ein super Handwerk jetzt auch zu sogar noch Astronomie, das ist ja wirklich
ein Wahnsinn. Ist mittlerweile eine Lebensqualität, wenig Lichtverschmutzung zu haben, oder? Also merkt man das schon, dass das...
Naja, das Thema ist auch für sich bei den meisten Leuten noch nicht wirklich angekommen, ja, muss man ganz ehrlich sein. Das wissen nur die zu schätzen, die in der Stadt leben, ja, aufs Land fahren und sagen, ma, wie viel Stern gibt's denn da? Ja. Ja, das ist immer der große Überraschungseffekt. Jemand, der da wohnt, für den ist das normal.
Aber es ist doch eigentlich auch unbewusst für den Körper sehr anstrengend, wenn das immer hell ist, oder? Der Körper braucht so manchmal einfach dunkel.
Die meisten ziehen die Vorhänge zu in der Nacht. Dann ist auch finster.
Ja, wir sind als DJs unterwegs, wir schlafen oft untertags. Wir freuen uns, wenn wir gute Rolletten haben.
Absolut. Aber kommen wir mal zu den Sternen. Wie ist bei dir dazu gekommen, dass du so ein Sternenfan geworden bist?
Ja, das hat bei mir eigentlich schon in meiner Jugend begonnen. Damals, ich sage in den 1970ern, hat es eigentlich nicht viel Literatur zu dem Thema gegeben, aber es hat schon so Science-Fiction-Romane gegeben. Und viele, die zu dem Hobby gekommen sind und jetzt in meinem Alter sind, haben eigentlich mit Science-Fiction-Literatur begonnen. Stichwort Perry Rhodan hieß das, diese Romanreihe. Und irgendwann einmal, wenn man das gelesen hat, will man sich das dann selber anschauen, ja, und dann folgt eines aufs andere, man kauft sich mal eine Glanzferne oder wünscht sich das von den Eltern, bekommt es und geht dann einmal auf eine Sternwarte, geht dann einmal in ein Planetarium und nimmt dann Kontakt auf. Viele bleiben dabei, manche verlieren das auch wieder und haben das Interesse sehr unterschiedlich. Bei mir war es jedenfalls die Science-Fiction-Literatur.
Und was macht jetzt so richtig den Reiz aus, Sterne zu beobachten? Was taugt dir da am meisten?
Es ist einfach eine unheimlich schöne Geschichte, weil sie einfach eine komplette Abwechslung zum Alltag ist. Also du hast einen Stress, du bist getaktet, du hast immer was vor, fixe Uhrzeiten, hast deine Abgabeschlüsse und.
Ja.
Und kommst dann raus und hast dann im Prinzip Zeit für dich. Der eine geht fischen, der andere setzt sich am Hochstand, der dritte, weiß ich nicht, früher hat man gesagt, tut Briefmarken sammeln. Und es gibt also auch Leute, so wie mich, die dann einfach zum Ausgleich das Hobby ausgeübt haben. Und je mehr man reingibt, umso intensiver wird es dann am Ende.
Aber in Wirklichkeit muss man ja sagen, da im Waldviertel, korrigier mich, wenn es nicht so ist, sind wir wahrscheinlich so begrenzt mit den Mitteln, dass wir nichts Neues mehr entdecken können, oder? Alles, was du dir beobachtest am Sternenhimmel, ist schon mal von irgendwem, irgendwann, irgendwo entdeckt worden vorher, oder? Liege ich da falsch?
Du liegst falsch, weil wir haben da im Astronomischen Zentrum Martinsberg einen Kometen und zwei veränderliche Sonnen entdeckt, ja, die von uns niemand so wahrgenommen hat.
Das habe ich nicht
also
gewusst.
Also dadurch, es ist immer möglich, etwas zu entdecken, aber es ist natürlich für Amateure nicht ganz einfach, muss ich dazu sagen.
Da muss man schon wissen, was man tut.
Ja, aber gut, das ist, wenn man sich mit dem Hobby lang auseinandersetzt, da kein Problem.
Gibt es da irgendwelche Ausbildungen oder wo erlernt man das Wissen? Kriegt man das alles über dann Kollegen?
Nein, es gibt
über
zwei Möglichkeiten. Also Learning by Doing, was die meisten Amateure eben tun, und einige studieren Astronomie, die vertiefen sich sozusagen in der Materie. Da geht es aber viel um Physik, Chemie, Mathematik, Berechnungen, Gravitationsrechnungen, also alles Mögliche und auch im technischen Bereich natürlich Spezialausbildungen, weil diese Fernrohre bedienen ist auch nicht eine einfache Geschichte, das sind ja Riesenkästen. Und die Amateure, die machen das Learning by Doing, einfach kaufen sich halt kleinere Geräte und beschäftigen sich damit. Ja. Und im Internet findest du ja heute sozusagen zu jedem Thema eigentlich alles, wenn du das genau wissen willst.
Und was sind da so die Highlights für dich als Sternenbeobachter? Sind es die Planeten, sind es Kometen, wie du vorher gesagt hast, oder was?
Sonnen?
Naja, also ich persönlich habe ein Spezialhobby, das sind die Kometen. Ja. Kometen sind halt einfach faszinierend, weil sie veränderliche Objekte sind. Die Sterne, die Sonnen, ja, sind ja Fixsterne, die sind wahnsinnig weit weg. Die verändern sich im Laufe eines Menschenlebens nicht am Himmel. Die bleiben fix auf ihren Ort. Ja. Also die kannst du, ob du das heute anschaust oder in 10 Jahren, der schaut immer gleich aus. Auch die Nebelobjekte, die man beobachten kann, verändern sich nicht wirklich, ja, im Laufe von 100 Jahren. Da braucht man längere Zeitdimensionen. Und bei Kometen ist es so, dass die innerhalb von Stunden sich verändern, die Schweife.
Also das sind Himmelskörper, die in die Atmosphäre eindringen und dort verglühen?
Dann wär's eine Sternschnuppe oder, wenn es besonders hell ist, eine Feuerkugel.
Ja,
man muss sich so vorstellen, die Dinger, die uns da in die Erdatmosphäre eindringen, sind nicht größer als ein Fingernagel. Ja,
Ein Sternschnuppe,
aber die kommt mit ihrer Geschwindigkeit und verglüht in 100 Kilometer Höhe.
Aber ich habe mir gedacht, dass ein Sternschnuppen schon auch was Größeres sein kann.
Nein, ein Sternschnuppen ist in der Regel relativ klein.
Ja. Wirklich, so klar? So,
Fingernagel, das siehst du ja nur für einen Bruchteil von einer Sekunde.
Ja.
Flitzt es über den Himmel, leuchtet kurz auf und ist dann weg. Ja, hat sich aufgelöst, weil es eben so klar ist. Es gibt natürlich schon ein paar größere Brocken, die sind dann halt vielleicht so wie eine Faust oder wie ein Ball. Die sind dann schon feuerkugelverdächtig. Die leuchten viel länger und da kommen auch kleine Gesteinsbrocken, fallen dann auf den Boden runter. Und wir hier in Martinsberg haben da draußen eine Feuerkugelstation. Da wird fotografiert die ganze Nacht der Himmel. Und wenn so eine Feuerkugel erscheint, kann der Professor, der das betreut, dann berechnen, wo die Sterne am Boden gefallen sind.
Wirklich?
Ja. Und das ist erst jetzt daheuer, sind in Stadthag, solche Gesteinsbrocken gefunden worden.
Und ist da noch nie wer von so einem Feuersteil zerschlagen worden oder zwickt worden?
Zerschlagen ist noch keiner worden, aber solche Einschläge in Häuser gegeben, ja. Aber das passiert noch alle unheiligen Zeiten. Du musst ja rechnen, 2/3 ist Ozean
Wie
auf der Erde.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
Ja. Genau, die ist ziemlich klein. Da gewinnen wir vorher im Lotto, ja. Jetzt hat sie die höchstgelegene Volkssternwarte Niederösterreichs mit 860 Metern. Kann man da jederzeit zu euch kommen? Wie funktioniert das, wenn man sich für das Thema interessiert und kann da alleine kommen?
Wir haben im Jahr so um die 30 Veranstaltungen. Mhm. Also wir haben jetzt heuer auch erstmals damit begonnen, im Winter was anzubieten, weil wir bis jetzt die Erfahrung gemacht haben, im Winter geht nichts. Aber weil die hellen Planeten, also der Jupiter und Saturn, und die Venus besonders gut im Winter zu sehen waren, haben wir das einmal ausgeschrieben und waren überrascht, wie viele Leute da waren. Also wir haben mit 5 Veranstaltungen bei 300 Leute gehabt, weil das einfach irrsinnig gut gegangen ist. Ja, und wir werden auch in den nächsten Jahren im Winter was tun. Aber unsere Hauptsaison ist eigentlich der Sommer und der Herbst.
Aber ist nicht im Sommer schwieriger, weil die Atmosphäre irgendwie aufgeladener ist. Also ich denke jetzt so völlig laienhaft an einen schönen Wintersternenhimmel, der ist doch klarer wie so ein bisschen ein diesiger, dichter Sommer.
Das ja, aber man muss sich halt schon vorstellen, es macht einen Unterschied, ob es, wenn du rausgehst zum Fernrohr, minus 5 Grad oder minus 8 Grad hat oder plus 20 Grad.
Das wirkt auf, oder?
Also ich muss dazu sagen, also unsere Erfahrung ist, beim wärmeren Wetter kommen die Leute lieber. Ja?
Okay.
Und man muss auch bedenken, wir haben doch relativ immer wieder Kinder da und das ist dann im Winter halt dann schon eher zart.
Und macht die Uhrzeit einen Unterschied? Macht so einen, und sieht man die Sterne besser oder schlechter mitten in der Nacht oder ist es egal?
Das ist relativ egal. Entscheidend ist die atmosphärische Bedingung. Wenn so ein schöner, strahlend blauer Himmel ist, dann ist die Nacht gut. Ja. Wenn es untertags dunstig, diesig ist, dann sieht man in der Nacht auch nicht so viel. Mhm. Ja, aber die hellen Objekte kann man immer machen, aber ich sage jetzt, nebelhafte, schwächere Objekte sollten eher, da braucht es eher gute Himmelstransparenz. Und da hast du schon recht, im Winter ist das öfter als im Sommer.
Mhm.
Ja, aber die Herbstnächte sind dafür auch schon relativ gut. Also man kann sagen, so ab Mitte, Ende August ist das Wetter da relativ gut transparent. Im Juni, Juli und Anfang August kann es natürlich sehr dunstig sein, stimmt schon.
Jetzt reden wir die ganze Zeit von Sterne und Co., aber eigentlich liegt ja unser Mond sehr nahe und der ist ja manchmal auch sehr schön, oder? Den kann man ja mit freiem Auge, mit super schönen Vollmond oft toll sehen. Schaut sich hier sowas dann auch noch mal ganz im Detail an, dass man sagt, man erkennt die amerikanische Flagge am Mond.
Da bräuchte man ein bisschen ein größeres Fernrohr. Nein, also so detailliert am Mond siehst du das nicht. Also ich sage einmal, wenn man einen Krater mit einem Durchmesser von einem knappen Kilometer oder ein paar hundert Meter Durchmesser erkennen kann mit dem Fernrohr, ist man schon dabei. Ja, aber kleinere Einheiten geht nicht.
Aber das bringt mich zu einer nächsten Frage. Es gibt doch die NASA und Co., die doch sicher bessere Teleskope haben. Wieso hat die NASA noch nie mit dem Teleskop von der Welt aus bestätigt, dass eine Flagge da oben steht oder einer Rover? Die müssten den doch sehen können, oder nicht?
Nein, das glaube ich nicht, dass sie ihn sehen können, aber es gibt Sternwarten, die vielleicht im Auftrag der NASA das schon gemacht haben. Ich glaube, für die NASA ist das unerheblich, ja. Weil im Bedarfsfall schicken sie eine Sonde zum Mond und aus der Nähe lässt sich das relativ leicht fotografieren.
Aber ich meine, weil ja immer wieder die Diskussion gewesen ist im Leben, ob die wirklich gelandet sind oder nicht.
Das ist natürlich immer lustig, ja, über solche Sachen zu diskutieren. Aber ich glaube, das ist durch. Ja. Also okay. Die Mondlandung hat schon stattgefunden und es sind da in der Zwischenzeit wieder etliche am Mond gelandet. Aktuell sind die Chinesen zum Beispiel am Mond.
Die Erde ist übrigens ein Rundpunkt. Pascal.
Ah, wirklich?
Ja, da sind wir. Ja, okay. Wir haben natürlich schon Anfragen auch zu diesen Themen, aber die müssen wir dann leider woanders hin verweisen.
Apropos, vielleicht bleiben wir gleich bei dem Thema, wie schaut es da mit Astrologie aus? Astronomie und Astrologie, gibt es da Berührungspunkte? Glaubst du dann, wenn du so viel Sterne beobachtest, auch an die Kraft der Sterne?
Nein. Aber wir haben im Prinzip großes Verständnis für die Astrologie. Es ist eine historisch gewachsene Pseudowissenschaft oder manche sagen Wissenschaft. Wir haben Respekt davor, aber es hat mit unserer Tätigkeit aber null zu tun. Der einzige Berührungspunkt, den wir haben, ist, dass die Planeten und die Sonne sich in der Ekliptik befinden, also die Tierkreissternzeichen, also die wir auch vom Horoskop her kennen, dort bewegen sich unsere Planeten. Und daher kommen manchmal auch Leute zu uns, die sagen, ich hätte gerne eine Geburtstagsüberraschung für meinen Mann oder für meine Tochter und so weiter. Die ist geboren im Sternbild sowieso und können wir nicht zu dem Zeitpunkt kommen und sieht man das Sternbild. Und wir sagen dann immer, wenn der Geburtstag ist, sieht man es nicht, weil da steht gerade die Sonne in der Gegend. Und das ist bei Doc, aber wir können ihnen natürlich erklären, ein bisschen die Historie zu den Sternbildern. Also das machen wir schon, aber rein Astrologie ist nicht unser Thema.
Wir haben vor der Haustüre das Sternbild des Orions gesehen, also der Krieger quasi abgebildet.
Genau.
Was ist denn dein Lieblingssternbild?
Naja, müssen wir ja sagen, also als Obmann, die Sternwarte heißt Orion-Sternwarte.
Ah, okay, bitte.
Die hat also mein Vorgänger so benannt, ja, und dadurch ist es eigentlich klar, dass das Sternbild Orion nicht nur mein, sondern auch eigentlich vom Verein her das Lieblingssternbild ist. Und der Orion ist eins der markantesten Sternbilder am Himmel. Ja, also wer es einmal sozusagen erklärt bekommen hat und es gesehen hat, bewusst, findet den immer. Also nie im Sommer zu sein, ist immer im Winter zu sein.
Auf der Nordhalbkugel, umgekehrt auf der Süd.
Auf der Südhalbkugel kannst du auch sein. Ja, der ist nämlich so quasi von beiden Seiten aus sichtbar. Ja. Auf der Südhalbkugel steht er am Kopf und bei uns sieht man normal. Also das ist eine Jägerfigur am Himmel.
Michael, erinnert mich jetzt so vage an ein paar betrunkene Nächte in meiner Jugend zurück, wo ich dann immer mit meinen Freunden irgendwie heimgegangen bin vom Furtgehen, dann haben wir auf die Sterne aufgeschaut und dann sind wir immer murzphilosophisch geworden. Wenn man sich so viel mit Sternen beschäftigt, so viel aufgeschaut, denkt man da über das Leben nach, über wie klein das man ist, philosophiert man da manchmal auch.
Oder über schwarze Löcher.
Fragt man sich auch, was wir für einen Sinn auf der Welt haben.
Ja, die Sinnfrage, glaube ich, die muss man sich privat stellen, aber die Astronomen und die Hobbyastronomen stellen sich natürlich die Frage, was war vor dem Urknall? Ja, wir wissen einfach, dass vor 15 Milliarden Jahren dieses Universum, in dem wir leben, mal durch einen Big Bang entstanden ist, so die Theorie.
Weil sie sich jetzt ausdehnt.
Und es hat sich seither ausgedehnt, ja. Und die ersten 100 Millionen Jahre war relativ ein finsteres Universum. Also es hat eine Zeit lang gedauert, bis dann die Sonnen begonnen haben zu leuchten, die ganzen Galaxien entstanden sind. Aber was davor war, weiß kein Mensch.
Ja, und was dahinter ist, war, kann man, weiß man weiß Mensch. Ja auch nicht, wie weit man schauen kann. Nein, man weiß auch nicht, wie weit geht es da nur noch hin.
Man kann philosophieren, also ist unser Universum standalone?
Endlich.
Oder endlich standalone? Gibt es ein Paralleluniversum? All diese Fragen
zieht sich wieder zusammen irgendwann einmal, habe ich
auch
schon gelesen.
Auch möglich. Es kann da keiner wirklich beantworten.
Und ich meine, da ist meine Meinung ja ganz klar, wenn das so groß ist und so unendlich scheint, dann muss es doch sicher auch irgendwo oder in dem Universum auch irgendwo noch ein Leben geben, oder? Bist du der Meinung, dass es auch irgendwo Außerirdische gibt?
Absolut, ja. Also das wäre sehr außergewöhnlich, ja, wenn wir da alleine wären. Wir gehen einmal sogar davon aus, dass sogar Leben auch hier in unserem Sonnensystem gefunden werden kann, allerdings auf einem niedrigen Niveau.
Bakterien.
Möglich, ja. Also
wird
ja
immer wieder spekuliert, dass der Mars eventuell Bakterien enthalten könnte.
Es gibt aber auch Monde am Jupiter zum Beispiel, die dafür in Frage kommen. Ja? Also die sind unter einer dicken Eisschicht, befindet sich ein Ozean unter anderem.
Pluto ja auch, oder nicht?
Nein, der Pluto ist ein bisschen weit weg, ja, aber beim Jupiter ist es wahrscheinlicher. Und die entscheidende Frage ist, wie viele Zivilisationen gibt es, so wie unsere, in einem ähnlichen Stadium, wie wir uns befinden, in unserer Milchstraße. Und da gibt es also Berechnungen, dass es gar nicht so viele sind.
Ja. Aber in unserer Milchstraße ist ja dann eh relativ begrenzt, oder? Das ist ja relativ klar. Also
300 Milliarden Sonnen, da geht sich schon was aus.
Geht sich schon was aus, okay.
Ja,
also, aber wenn man das ganze
Universum betrachtet. Und eigentlich hat jede Sonne wahrscheinlich Planeten, ja, mehrere. Die Frage ist, ob sie in dieser richtigen Entfernung zu der Sonne sich befinden, diese Planeten, dass auch dort Leben entstehen kann, so wie wir es hier kennen. Zweitens, ist der Planet groß, nicht zu klein und nicht zu groß? Ja, auch das ist wichtig.
Gibt es
Wasser sowieso, aber und gibt es vielleicht auch andere Sonnen in diesem Sonnensystem? Es ist ja nicht so, dass also in jedem Sonnensystem nur eine Sonne ist. Es gibt manchmal Systeme mit 3, 4, 5 Sonnen. Und die stören sich.
Sonnenbrand.
Na, stell dir vor, ja, du hättest nie Nacht. Stell dir vor, der Jupiter wäre eine Sonne. Da hätten wir oft eigentlich, wie sagt man, nicht viel Nächte.
Die weißen Nächte in der Nordhalbkugel.
Hätten wir nicht viel Nächte. Ja. Also ist nicht unüblich in dem Universum.
Und wir haben da jetzt auch ein tolles Urlaubspackage, das Waldviertler Sterneguckerl. Kannst du uns da ein bisschen was dazu sagen? Wie funktioniert das? Wo ist das buchbar?
Das weiß ich nicht, das musst du sie fragen.
Ah, okay, dann
beim Waldvierteltourismus.
Genau, dann erzählen sich wir nämlich, beim Waldvierteltourismus ist das buchbar, da bekommt man eine Sternenkarte zur Orientierung, eine Decke und eine Thermoskanne und kann dann die schönen Stunden unterm Himmelszelt genießen. Und wir haben das sogar da, die Sternenkarte, die ist ziemlich cool, weil da sind die Sternbilder drinnen und die sind sogar mit einer fluoreszierenden Lichtfarbe gemalt.
Da kann man sein Date auf jeden Fall beeindrucken, wenn man das vorher auswendig lernt und dann...
Ja, und man sieht es in der Nacht, man braucht ja nicht einmal Taschenlampen.
Das ist super. Ja. Und wir bekommen von Michael noch einen wirklich Spezialprofi-Tipp, nämlich wie man den Mond am besten mit dem Handy fotografiert, oder?
Ja, also dann kommt man am besten zu uns. weil wir haben ein großes Fernrohr und stabile Montierung. Wichtig ist, dass das Ganze eigentlich nicht wackelig ist.
Okay, ja. Also Stativ.
Ja, nein, man braucht kein Stativ. Man kann im Prinzip das Handy, die Kamera des Handy auf das Okular drauflegen. Wow. Ja. Also wenn du den Mond in ein Fernrohr eingestellt hast, scharf, ja, dann kann man mit der Kamera einfach durchfotografieren. Ja.
Cool.
Aber wichtig ist, dass man halt eine relativ zitterfreie Montierung halt hat und das nicht so mal dumm wackelt. Sonst ist das unscharf.
Richtig, ja. Schön wird es ja dann, wenn du sozusagen das länger belichtest und.
Belichten. Also nicht? Beim Mond brauchst du nicht, eher kürzer.
Aber bei Sternen und Planeten ist es so, oder? Dass
bei den Sternen bei der Milchstraße musst du ein paar Minuten belichten.
Ein paar Minuten, okay.
Also ich hab im Prinzip ein Handy, wo ich so eine Nachtfunktion habe, wo ich 4 Minuten lang belichten kann, bestehenden Handy, und es hat sogar eine Software drinnen, die diese Bewegung der Erdrotation ausgleicht und mir dann ein gestochen scharfes Foto von der Milchstraße liefert. Aber da muss man 4 Minuten belichten.
Da sind die Handys wirklich stark eigentlich, muss man sagen.
Die werden immer besser.
Ja.
Ja, also muss man auch nicht super teure Handys haben. Also man kann schon mit mittelpreisigen Handys einmal da beginnen einzusteigen.
Vielleicht noch zu den Fernrohre kommen, zur Technik dahinter. Ich kann mich erinnern, im Physikunterricht haben wir gelernt, dass der Galileo Galilei damals von der Kirche eben angeklagt worden ist, dass das ein Teufelsinstrument ist, und das stimmt ja gar nicht, was er da hat. Weil der ja quasi dann gesagt hat, dass nicht die Erde im Mittelpunkt steht, sondern die Sonne. Was hat sich da verändert in der Zwischenzeit mit diesen
Geräten? Ja, alles im Weiter. Galileo Galilei hat im Prinzip Brillengläser genommen und daraus ein Fernrohr geschnitzt, das im Prinzip ein ganz unscharfes Bild geliefert hat. Ja,
also damals war es so noch eher...
Aber die Jupitermonde schon erkannt, ja, und aber das meiste, was er gesehen hat, war ziemlich verwaschen. Ja. In der Zwischenzeit sind wir ja eigentlich schon viel weiter in der Astronomie. Die Fernrohre, die wir hier haben, dienen eigentlich nur noch, die großen, die jetzt gebaut werden, die kosten Milliarden an Dollars. Mhm. Wir stehen meistens irgendwo in der Atacama-Wüste in Chile auf 3000 Meter Seehöhe. Da wird gerade so ein Monster gebaut, glaube ich, mit über 20 Meter durchmessenden Spiegel. Die wollen im Prinzip erforschen, wie alles begann. Mhm. Ja. Alles andere ist schon relativ weit erforscht. Also die Umgebung im Sonnensystem, was sich da abspielt, kennt man schon sehr gut. Auch dadurch, dass wir Raumsonden jetzt schon viel unterwegs gehabt haben. Also die machen ja das viel bessere Bild, wenn sie hinfliegen, und als wenn sie das von der Erde aus fotografieren.
Kann man eigentlich als Hobbyastronom auch auf solche Profibilder zurückgreifen? Könnt ihr dann mal sagen,
ich brauche da bitte? Die Daten sind teilweise für alle zugänglich, wenn man weiß, wo. Also ich meine, das wird jetzt dann nicht groß trommelt, aber das Wesen der Astronomie ist es ja, dass man das nicht als Geheimwissenschaft betreibt, sondern möglichst transparent und offen auch sagt, was Sache ist. Also immer die große Frage ist ja, um was ist, wenn uns einer auf den Kopf fällt? Ja, irgend so ein Dino-Keller. Also die Menschheit, es würde nicht geheim bleiben. Ja? Also diese Dinge sind wirklich transparent. Weil ja die Wissenschaftler interessiert sind, die Dinge zu publizieren, weil sie auch das finanziert bekommen. Ja? Mhm. Das heißt, er kriegt ja kein Geld, wenn er das nur für sich in sein stillen Kämmerchen macht. Also er muss es auch publizieren.
Wie lange vorher wird man das wissen, wenn ein Dino-Killer kommen würde?
So also ich glaube, ein Dino-Killer, den wird man Jahre im Voraus wahrscheinlich schon. Ja, nein, besser wäre noch früher. Weil mit den heutigen Möglichkeiten, je früher man das Ding entdeckt, umso leichter kann man es ablenken.
Das ist so
amogedomäßig. Ein kleiner Kick genügt, ja, wie 100 Jahre vorher, ein kleiner Kick genügt, dass der dann an der Erde vorbei
hast. Hast du eine kleine Atombombe aufgeschickt?
Nein, gar nicht. Das genügt im Prinzip, dass du da, wir haben, also jetzt hat es einen Versuch gegeben, Der war sehr erfolgreich bei einem kleinen Objekt, das nur 70 Meter hat. Da hat man kleine Raumsonden draufgeschossen und das hat schon genügt, um denen einen kleinen Stoß zu geben.
Ja, klar.
Weil und dasselbe kannst du mit einem Gresser machen, muss halt der Stoß ein bisschen massiver halt ausfallen.
Michael, was ist jetzt so das nächste Highlight, auf was ihr hinfiebert? Die nächste Sonnenfinsternis, die nächste Mondfinsternis, was ist da
also
so?
Also das nächste wirkliche Highlight im Jahr 2025 ist am 7. September die totale Mondfinsternis. Mhm. Das schauen sich die Leute wahnsinnig gerne an, ja, mhm. weil es halt der blutrote Mond am Himmel, auf dem Nachthimmel zu sehen sein wird. Und wir hatten jetzt schon einige Jahre in Österreich keinen zu sehen und jetzt ist es einmal wieder soweit.
7. September ist es.
7. September.
Das muss man gleich aufschreiben.
Also ich gehe einmal davon aus, dass da sehr viele Leute das beobachten werden und wir werden natürlich auch entsprechend uns vorbereiten und wir werden ziemlich viele Leute da haben.
Und so die nächsten Jahre, gibt es da irgendein Highlight, was man sich jetzt schon im Kalender
eintragen kann? Ja, und im August 2026 gibt es in Österreich eine fast totale Sonnenfinsternis. Ich sage, die ist 95%ig, da geht eine ganz schmale Sonnensichel dann am Horizont unter. Das ist im August 26. Also das ist das nächste große, große Highlight, wo wir natürlich wissen, da sind wir als Sternwarte gefordert.
Mhm. Toll. Michael, am Ende fragen wir immer noch, was macht für dich das Waldviertel, die Region aus? Was ist so besonders?
Ja, das Besondere ist eben diese unendliche Weite wie das Weltall. und was mir besonders gut gefällt, da heroben jetzt da in dem oberen Waldviertel, du hast einen wirklich tollen Blick. Du siehst eigentlich, es ist eher sanfthügelig, das gefällt mir. Für die Astronomie ist das gut, weil jeder Berg ist sozusagen eine Begrenzung der Beobachtungsmöglichkeiten. Und das ist einmal das eine. Und das zweite, die Leute sind freundlich. Ja. Wir haben wirklich einen guten Kontakt von der Jägerschaft bis zur Gemeinde. Mitglieder sind rund um den Dom da. Also wir haben viele Mitglieder da aus der Umgebung und sind eigentlich sehr dankbar, dass wir sehr willkommen sind, gut aufgenommen wurden und wir geben auch das gerne zurück.
Und was macht für dich einen echten Waldviertler, eine echte Waldviertlerin aus?
Einfach zupacken.
Einfach anpacken?
Ja.
Mhm. Ein Waldviertler, drei Leute. Einfach anpacken?
Ja.
Sehr gut. Michael, danke. Schaut vorbei in der Sternwarte da im Waldviertel. Das ist einen Besuch wert. Wir sagen danke. Und wie sagt man da dann? Gut Sicht oder...
Naja, man sagt es eigentlich im Englischen clear sky.
Clear sky.
Klarer Himmel.
Always clear sky in der Waldviertel.
Ja, genau.
In diesem Sinne.
Thank you.
Danke auch.
A Waldviertler, drei Leid. Der Waldviertel-Podcast.